mörderische Heimat. Der Kriminalpodcast mit echten Fällen aus deiner Region wird präsentiert von der Stadt Fulda und Rhönsprudel. Der Genuss reiner Natur aus den Tiefen des Biosphärenreservats.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Nachbarn, willkommen zu Folge 60 von Mörderische Heimat. Mein Name ist Zeno Diegelmann und mir gegenüber sitzt heute mein geschätzter Kollege Shaggy Schwarz. Hallo Shaggy.
Hallo Zeno und hallo an alle da draußen, die heute wieder eingeschaltet haben, um auch den letzten Fall aus dem Bundesland Rheinland-Pfalz zu hören. 60
das
Episoden.
Stimmt, ja, das ist insgesamt 60 Folgen, Wahnsinn. Ja. Heute ist aber der sechste und letzte Fall aus diesem Bundesland, nachdem wir also Nordrhein-Westfalen und Thüringen kriminalistisch bereist haben, schließen wir mit dem heutigen Fall auch das Bundesland Rheinland-Pfalz ab. Und dazu haben wir einen Fall mitgebracht, der mich und uns ein bisschen gestresst hat, kann man sagen.
Das kann man wohl so sagen, ja.
Denn der Fall ist relativ aktuell gewesen, dass wir immer noch auf das Urteil warten mussten.
Wir haben das bereits öfter erwähnt, dass wir meist eher Fälle aussuchen, die nicht so ganz frisch sind. Das hat erstens den Vorteil, dass man relativ sicher sein kann, dass es keine neue Revision gibt und man wirklich alle Fakten erzählen kann. Und zum Zweiten mögen wir die älteren Fälle einfach auch sehr.
Ja, ja. Diese Patina haben die. Ja, ne? Ja. Allein bei Schwarz-Weiß-Bildern, ne? Die dann in diesen Zeitungsartikeln vorkommen, da ist das schon was ganz Spezielles. Das macht mir persönlich immer sehr viel Spaß, dazu in alte Akten einzusteigen und zu recherchieren. Aber hier ist das heute mal nun anders und wir hören jetzt mal von Philipp, um welchen Fall es sich hierbei handelt.
Ja, dann sage ich mal, los geht's mit unserer abschließenden Rheinland-Pfalz-Folge.
Als ein 53-jähriger Arzt nicht zu seinem Dienst im Krankenhaus erscheint und man ihn nirgends erreichen kann, meldet ihn sein Arbeitgeber als vermisst. Am gleichen Tag brennt ein Fahrzeug in einem Waldgebiet bei Wittlich komplett aus. Es ist das Fahrzeug des vermissten Mannes. Doch vom Fahrer fehlt jede Spur. Wer hat das Fahrzeug angezündet? Und wo befindet sich der vermisste Arzt?
Zeno, wo befinden wir uns hier? Du kennst dich da ja ein bisschen aus, richtig?
Ich habe damals in Trier studiert, was nicht allzu weit weg ist von diesem Tatort in Gerolstein oder zumindest von dem Fall in Gerolstein. Das Fahrzeug des Vermissten wird zwar zwischen Wittlich und Kreimerath gefunden, aber der Vermisste selbst lebte in Gerolstein. Gerolstein kennen die meisten von uns von dem bekannten Mineralwasser.
Wobei wir natürlich eher zu Rhönsprudel tendieren.
natürlich. Das beste Wasser überhaupt. Jedenfalls ist die Gemeinde Gerolstein das Zentrum der Vulkaneifel und der Gesamtgemeinde mit fast 40 Gemeinden gehören ungefähr knapp über 30.000 Einwohner.
Ach, ich dachte, Gerolstein wäre eine Stadt.
Ja, ist es auch. Es gibt auch die dazugehörige Stadt Gerolstein, die mit fast 8.000 Einwohnern auch den größten Teil der Menschen ausmacht.
Okay, also hier taucht also unser Arzt nicht zu seinem Dienst auf, richtig?
Genau, also fast. Er arbeitet als Orthopäde in einem Krankenhaus, das circa 20 Kilometer entfernt liegt, und zwar im Maria-Hilf-Krankenhaus in Daun. Mit dem Auto erreicht man das Krankenhaus in Daun aber über die L28 in kurzer Zeit.
Dann erzähle uns doch mal etwas über diesen Mann.
Sehr gerne. Er heißt Steffen Braun, er ist 53 Jahre alt und ungefähr 1,70 groß. Er trägt Brille, hat eine kräftige Statur, Halbglatze und graue Haare. Was wichtig ist zu erwähnen, er ist Hörgerätträger.
Hat das noch eine Wichtigkeit?
Ja, denn als man nach der Vermisstenmeldung bei ihm zu Hause nachschaut, findet man sowohl das Hörgerät als auch seine Brille. Und das wird erste Rückschlüsse zulassen.
Verstehe. Dann lass uns aber erstmal noch ein wenig über diesen Charakter Steffen Braun erfahren. Was ist das für ein Mensch?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, denn hier zeigen sich bald zwei Seiten des Vermissten. Die Kollegen in der Klinik sind alle sehr geschockt von dem Verschwinden. Man habe Steffen Braun immer als freundlichen und herzlichen Menschen wahrgenommen, den Patienten sehr zugewandt. Da gibt es auch ein Zitat, das besagt, wir kennen ihn als einen äußerst gewissenhaften Arzt, der dienstlich sehr engagiert und hilfsbereit ist und ein freundschaftliches Miteinander mit allen Kolleginnen und Kollegen pflegt.
Aber nun kommt er nicht zur Arbeit und man meldet ihn als vermisst.
Ja, und da kommen wir jetzt zur zweiten Seite von Steffen Braun. Denn man fragt sich zu Recht, warum wird er eigentlich von seinem Arbeitgeber als vermisst gemeldet und nicht von seiner Familie?
Ach ja, er hat Familie. Das haben wir noch gar nicht erwähnt.
Stimmt.
Ja. Ich bin davon ausgegangen, dass er alleinstehend ist. Warum auch immer.
Ja, der hat Familie. Er lebt in Gerolstein in einem Haus und zwar zusammen mit seiner Verlobten Julia L. und drei kleineren gemeinsamen Kindern.
Okay.
Außerdem gibt es noch zwei größere Jungs. Der eine heißt Stephen James, er ist 16 Jahre alt und ist der leibliche Sohn seiner Verlobten Julia L., den sie aus einer vorherigen Beziehung mitgebracht hat. Der zweite ist der Halbbruder von Stephen, der heißt Mike. Die beiden Jungs haben den gleichen Vater, aber nicht die gleiche Mutter. Dennoch hat Mike hier sowas wie eine zweite Familie gefunden, ist so ein bisschen wie eine Patchwork-Familie.
Also Julia ist nicht die leibliche Mutter von Mike.
Nein, die beiden Jungs haben zwar den gleichen Vater, aber nicht die gleiche Mutter.
Okay. Und Steffen Braun ist weder der Vater von Stephen noch von Mike.
Richtig, ja. Ich muss auch kurz erinnern. Aber von den drei kleinen anderen Kindern.
Ja, ja.
Ist etwas kompliziert, ja.
Wie alt ist dieser Mike nun?
Auch 16, er ist nur ein paar Monate jünger als sein Halbbruder Stephen.
Okay, ich halte fest, Julie L. ist die Verlobte von Steffen Braun und die Mutter von Stephen, den sie aus einer früheren Beziehung mitgebracht hat. Aber sie ist nicht die Mutter von Mike, der aber auch mit in dem gemeinsamen Haus in Gerolstein wohnt.
Soweit korrekt. Und dann haben Julia und Steffen eben noch diese drei besagten gemeinsamen
Kinder. Okay, sorry, ich glaube, jetzt habe ich es aber.
Ja, das ist ein bisschen kompliziert. Jedenfalls stellt man sich die berechtigte Frage, wie gesagt, warum die Klinik und nicht die Lebensgefährtin diese Vermisstenanzeige gestellt hat.
Das würde ich mich auch fragen.
Und so ganz wird die Frage auch nicht beantwortet werden. Ich kann es mir nur herleiten aus den späteren Aussagen, denn bereits am 30. Dezember soll Steffen Braun von zu Hause verschwunden sein, also einige Tage bevor er dann offiziell als vermisst gemeldet wird.
Ist er denn vorher schon mal abgehauen und einfach verschwunden? Oder hat er das öfters gemacht vielleicht?
Das weiß ich nicht. Was ich aber weiß, ist die Tatsache, dass die Beziehung alles andere als eine Bilderbuchbeziehung ist. Das kann man festhalten und man sollte auch im Hinterkopf behalten. Es kommt immer wieder zu heftigen Streits zwischen Julia und ihrem Verlobten. Das geht sogar so weit, dass Steffen Braun handgreiflich wird.
Oh.
Ja, das ist diese zweite Seite, von der ich sprach. Er ist diesbezüglich auch kein unbeschriebenes Blatt. Bei der Polizei liegen bereits mehrere Delikte aktenkundig vor. Steffen Braun wird immer wieder verbal als auch körperlich übergriffig. Sowohl gegenüber Julia L. als auch den beiden Teenagern gegenüber.
Wie äußert sich das?
Zum Beispiel darin, dass er in einem Streit mit Stephen mal ein Jagdmesser gezogen hat und den Teenager gefragt hat, ob er denn heute noch sterben will.
Das klingt also wirklich nicht nach gesunden Verhältnissen. Ist das normal bei Steffen Braun? Hat er ein Aggressionsproblem oder dergleichen?
Zumindest, wenn er was getrunken hat. Er trinkt oft Alkohol und wird dann daraufhin aggressiv. Zwar entschuldigt er sich meist am nächsten Tag für das, was er gesagt und getan hat, aber das macht das unberechenbare Handeln von ihm nicht unbedingt besser.
Ist ja oft so ein Dr. Jekyll und Mr. Hyde-Syndrom, das die Angehörigen dann entdulden müssen.
Ja, das ist gut gesagt. Und das ist auch kein neues Phänomen. Die Ex-Frau von Steffen Braun bestätigt dieses aggressive Verhalten. Hier kam es sogar im Jahr 2014 zu einer Anzeige wegen Körperverletzung und zu einem Strafbefehl.
Oh Gott.
Ja. Ja, und auch Julia L. hatte im Jahr 2020 eine Anzeige wegen Körperverletzung gestellt.
Warum ist sie denn überhaupt noch bei ihm?
Ja, keine Ahnung. Ne? Das ist ja leider nicht selten der Fall. Vielleicht Abhängigkeit in diversen Formen, die Kinder, keine Ahnung. Sie sagt jedenfalls, dass sie ihn dennoch liebt und dass sie hofft, dass er bald wieder nach Hause kommt.
Wenn die Ex-Frau 2014 eine Anzeige gestellt hat, dann sind Julia L. und Steffen Braun auch noch nicht ewig zusammen, oder?
Ja, lange genug, um drei gemeinsame Kinder zu haben. Ne? Ja. Die beiden haben sich übrigens im Krankenhaus kennengelernt, wo sie als Krankenschwester gearbeitet hat. Auch hier gibt es einen O-Ton von Julia L. Über dieses Kennenlernen. Sie sagte, als ich ihn das erste Mal sah, war ich total fasziniert. Er war so nett, so freundlich, so hilfsbereit.
Ja. Das scheint aber auch nur die eine Seite der Medaille zu sein.
Und dennoch, nach kurzer Zeit, ziehen die beiden damals schon zusammen. Am 28. November 2019 verloben sich die beiden schließlich. Die beiden haben Zukunftspläne, sogar von weiteren Kindern wird gesprochen. Julia L. spricht von Seelenverwandtschaft und einer tiefen Bindung zu ihrem Partner Steffen Braun, der nicht nur ein liebevoller Partner sei, sondern auch eine wichtige Vaterfigur für ihre Kinder darstellt.
Ich muss das kurz zacken lassen. Ja. Schließt das eine das andere aus oder ist es möglich, so ein aggressiver Mensch zu sein und gleichzeitig ein liebevoller Vater und Partner?
Ja, gute Frage, ne?
Dann kommen wir doch erst einmal zu dem, was wir sicher wissen. Steffen Braun wird am 3. Januar von seinem Arbeitgeber als vermisst gemeldet, weil er nicht zur Arbeit erscheint.
Ja.
Seine Lebensgefährtin sagt daraufhin, dass er bereits seit dem 30. Dezember nicht mehr zu Hause war und sie nun hofft, dass es ihm gut geht und er bald wieder nach Hause kommt.
Und vergiss nicht den brennenden Wagen von ihm. Ein Suizid scheidet aus, denn in dem komplett ausgebrannten Fahrzeug findet man keine Leiche.
Er war aber nicht suizidär, oder?
Nein.
Ja. Wann war das mit dem brennenden Auto nochmal?
Am gleichen Tag, wie man die Vermisstenanzeige gestellt hat. Also am Dienstag, den 3. Januar 2023. Da findet man seinen schwarzen Ford Fiesta mit dem Kennzeichen DAU, das ist für Down, PS 908. Gegen 6 Uhr morgens findet man das Fahrzeug lichterloh in einem Wald in der Nähe brennen.
Wie stelle ich mir das vor? Im Wald?
Naja, der Ford war auf einem Forstweg bei Greimerath abgestellt worden, der von der L52 in östliche Richtung abzweigt und dort brannte er dann vollständig aus. Die Feuerwehr findet vor Ort auch Spuren von einem Brandbeschleuniger. Ja. Das Auto ist also mit Absicht angezündet worden.
Und du sagtest, das sei unweit von seinem Haus gewesen.
Ja, wobei das revidiere ich gleich wieder, glaube ich. Der Brandort ist doch ein Stück weiter weg. Ne? Die Ortschaft Greimerath befindet sich ca. 45 Kilometer entfernt von Steffen Brauns Wohnung in Gerolstein.
Was unternimmt die Polizei nun? Gehen sie von einem Gewaltverbrechen aus?
Ja. Man setzt sogar Mantrailer-Hunde ein, die wittern auch eine Spur, die führt unter anderem in einen Waldbereich von Gerolstein, als auch in die großflächig angelegten Waldgebiete um die ca. 6 Kilometer von Gerolstein entfernte Ortschaft Rockeskill.
Aber der Vermisste bleibt vermisst.
Das ist leider so. Die Polizei steht also vor einem Rätsel. Sie ist fest davon überzeugt, dass hier ein Gewaltdelikt verübt wurde. Aber weder gibt es einen Verdächtigen noch eine Leiche.
Ermittelt man denn in verschiedene Richtungen?
Ja, das macht die Polizei ja immer in so Fällen. Ne? Da Steffen Braun gelinde gesagt als impulsiv gilt und er auch Anzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung hat, könnte es ja auch sein, dass so eine Auseinandersetzung irgendwo im Straßenverkehr vielleicht irgendwo eskaliert ist. Ne? Aber es gibt was, das die Ermittler doch stutzig macht und glauben lässt, dass das Ganze in eine andere Richtung geht.
Nämlich?
Dieses besagte Hörgerät. Ach, ja. Wenn er irgendwohin abgehauen wäre oder hingefahren wäre, hätte er doch sein Hörgerät mitgenommen. Aber das liegt noch zu Hause, genau wie seine Brille. Dafür fehlt aber sein Handy, Geldbeutel und auch einige Klamotten.
Ja, was wieder für ein Abtauchen sprechen könnte.
Ja, das war. Daher schickt Julia L. auch immer wieder WhatsApp-Nachrichten an seine Nummer und hofft wohl auf Antwort von ihm, aber nichts. Wir sind jetzt schon im Mai 2023, also fast ein halbes Jahr nach dem Verschwinden von ihrem Verlobten.
Ich muss jetzt nochmal nachfragen. Also trotz der ganzen Beleidigung und körperlichen Bedrohung liebt sie ihn wirklich?
Anscheinend ja. Ich habe noch eine Aussage von ihr gefunden, die das zumindest unterstreicht. Sie sagt über ihn, er ist höflich, so witzig und romantisch. Ich habe ihn immer bewundert.
Das klingt komisch, das zu hören, wenn man die andere Seite von ihm kennt und sogar eine Anzeige gegen häuslicher Gewalt vorlag.
Ja, total. Ja.
Aber gut, wo die Liebe hinfällt.
Ja.
Also weiter.
Ja. Hinfallen ist auch ein gutes Stichwort, denn am 13. Juni 2023 kommt Schwung in den Fall, als ein Spaziergänger beinahe über eine männliche Leiche fällt. In der Luft lag der Geruch von Verwesung, sagt der Spaziergänger später. Der Tote liegt in einem Waldgebiet nordöstlich des Ortes Rockeskyll, nur knapp 6 Kilometer entfernt von Steffen Brauns Wohnort Gerolstein.
Und der Tote ist Steffen Braun.
Ja, es ist der vermisste Arzt aus Gerolstein. Mhm. Und nun hat die Polizei endlich das, was sie die ganze Zeit suchte, nämlich eine Leiche. Auch wenn das makaber klingt, es ist ja gut, wenn eine Leiche gefunden wird. Denn dann kann man loslegen. Das gibt weitere Hinweise und schnell wird auch klar, dass die Vermutungen stimmen. Steffen Braun wurde Opfer eines Gewaltverbrechens. Die Leiche weist deutliche Gewaltspuren auf.
Als da wären?
Der Schädel weist heftige Verletzungen durch Schläge mit einem harten Gegenstand auf. Dazu wurde Steffen Braun wohl auch stranguliert.
Und wie geht die Familie mit der Nachricht um?
Naja, in Interviews zeigt man sich natürlich betroffen und bestürzt. Vor dem Haus hat Julia L. dann sogar eine Art kleinen Gedenkaltar ihres Verlobten aufgebaut. Mhm. Davor steht ein Bild von sich und ihm und dennoch wird die Polizei immer misstrauischer. Ihnen kommt das ganze Theater irgendwie ein bisschen inszeniert vor.
Was genau?
Na, diese WhatsApp-Nachrichten im Mai und jetzt der Altar mit den Kerzen im Garten, damit das auch für die Presse so ein bisschen in das Blickfeld gerückt wird. Mhm. Irgendwas stimmt da nicht. Denn man findet auch heraus, dass sie zur gleichen Zeit wohl eine Affäre mit einem anderen Mann hat. Oh. Und man beschließt, sie und die beiden Jungs nun abzuhören.
Das heißt Handyüberwachung.
Handyüberwachung, ja. Und es werden auch Wanzen versteckt. Man glaubt, dass die Lebensgefährtin mehr weiß, als sie zugibt.
Und findet man etwas heraus?
Die Auswertung der Handydaten gibt den Ermittlern tatsächlich recht. Es bestätigt die These der Polizei, denn es zeigt sich, dass Julia L. sich zum geschätzten Todeszeitpunkt in der Nähe des jetzigen Leichenfundortes aufgehalten hatte.
Ja, das ist ja auch schon etwas abseits und man kommt dort nicht vorbei, wenn man nicht genau dorthin möchte.
Richtig, ja. Genau. Und noch interessanter, die Handys der beiden Teenager waren ebenfalls zum besagten Zeitraum in diversen Funkzellen eingeloggt. So konnte der Fahrweg von Gerolstein, dem Wohnort der Familie, bis zum Fundort der Leiche fast übereinstimmend dokumentiert werden.
Immer wieder Handydaten. Ja. Es wundert mich fast, dass es immer noch Täter gibt, die das nicht bedenken.
Ja, das stimmt. Ja, und nun bauen die Ermittler immer größeren Druck auf. Sie bringen den Fall bei Aktenzeichen XY und als nun der Fall im Fernsehen gezeigt wird, tätigt einer der beiden Jungs eine unbedachte Aussage. Er sagt, ich kann nicht mehr. Ja. Und dank der ganzen versteckten Wanzen hören die Ermittler alles mit und werden Zeugen eines nervlichen Zusammenbruchs von ihm. Außerdem kommt noch hinzu, dass einer der beiden Jungs wohl vor Kumpels mit dem Mord geprahlt habe.
Wer von den beiden knickt da nun ein?
Das ist Mike, der Stiefbruder von Steven. Kurz darauf kommen alle drei in Untersuchungshaft und Mike ist es auch, der sich als erstes zu einer Aussage hinreißen lässt.
Jetzt bin ich aber gespannt.
Demnach hat sich das Ganze wie folgt zugetragen. Julia, Steven und Mike hätten Ende 2022 beschlossen, Steven Braun, so wörtlich, bei passender Gelegenheit zu töten und seine Leiche zu vergraben. Dann wäre endlich Schluss mit den Gewalttätigkeiten. Er habe sie alle drei immer wieder bedroht, wenn er Alkohol getrunken habe.
Davon hatten wir ja bereits gehört, dass es öfters vorkam. Ja? Also hatten die drei wirklich die Tat geplant?
Laut Mikes Aussage, ja, so hätten sich Steffen und Julia auch wieder kurz vor Silvester 2022 gestritten. Als Steffen Julia daraufhin erneut angegriffen habe, hätte Steven dann zu ihm gesagt, jetzt geht's los. Mit einem Baseballschläger und einem Schraubenschlüssel hätten sie dann auf Steffen eingeschlagen, nachdem er aus dem Bad kam.
Heftig.
Ja, anschließend hätten sie ihn noch Kabelbinderschlingen um den Hals gelegt und zugezogen, bis er tot war.
Wow. Und wo war Julia zu der Zeit?
Die habe das zwar mitbekommen, sei dann aber nach oben zu den drei kleineren Kindern gegangen, damit die nichts mitbekommen.
Ja, das ist echt heftig. Das heißt, ja, haben Steffen Braun eiskalt umgebracht.
Ja, er ist an den Folgen seiner schweren Kopfverletzung und an Ersticken dann gestorben letztendlich durch diese Kabelbinde um den Hals. An Silvester 2022 sollen die drei dann die Leiche in dem Waldstück auch direkt vergraben haben, wo sie dann ja auch gefunden wurde. Interessant finde ich den Hinweis, den ich auch noch irgendwo gelesen habe. Als wir fertig waren, war es Mitternacht und wir hörten das Feuerwerk. Nachdem die drei Tatverdächtigen dann gegen 1 Uhr nachts wieder zu Hause waren, haben die Jungs dann auch noch etwas Feuerwerk gemacht.
Boah, ein bisschen ihre Tat gefeiert, oder wie?
Ja, klingt so.
Ne? Ich bin echt hin und her gerissen. Einerseits diese Tyranneien des späteren Opfers und die Hilflosigkeit der anderen und andererseits weiß ich nicht, wie man auf so eine Idee kommen kann. Warum packt man nicht lieber die Koffer und verschwindet? So verbaut man doch das Leben von allen.
Ja, und vor allen Dingen auch von den drei kleinen Kindern, mal ganz abgesehen.
Ganz genau.
Ja, das ist leider richtig. Naja. Das Auto von Steffen Braun brachten sie übrigens dann zwischen dem 2. und 3. Januar 2023 in den Wald zwischen Wittlich und Kreimerath. Mhm. Dort wurde es dann mit Benzin in Brand gesteckt.
Ja, und ab da kennen wir ja den Fortgang der Geschichte. Jetzt bin ich aber gespannt, was die anderen sagen. Machen die dann auch Aussagen?
Ja. Ja. Es kommt zum Prozess. Im Verlauf des Prozesses sagen dann auch Julia L. und ihr Sohn Steven aus. Mhm. Im April 2024 beginnt der Prozess dann vor dem Landgericht in Trier. Und bei Julia L. klingt es dann etwas anders. Mhm. Sie bestätigt zwar das Ganze im Groben, aber eben doch ein wenig anders. Es sei alles andere als geplant gewesen, sagt sie.
Wie hat es sich in Ihrer Version zugetragen?
Sie sagt, es habe mal wieder einen Streit voller Beleidigung und Gewalt gegeben, wie immer, wenn ihr Verlobter betrunken gewesen sei. Und das war er laut der Angeklagten in letzter Zeit ständig. Hm. An jenem verhängnisvollen Abend habe er dann ins Gesicht und auf den Kopf geschlagen. Außerdem habe er sie übelst beleidigt. Zitat von Julia L. Solche wie ich gehörten von der Erde ausradiert. Er werde mich töten, durch den Häcksler jagen und im Klo wegspülen. Alle hätten in Angst vor ihm gelebt.
Also doch nicht die große Liebe.
Ja, doch. Ne? Sie sagt fast wieder im gleichen Atemzug, sie habe ihn aber geliebt. Es hätte eben diese tiefe Seelenverwandtschaft gegeben.
Ja, aber dann bin ich doch lieber nicht seelenverwandt.
Ach, Mann. Ja, das stimmt. Denn trotz aller Seelenverwandtschaft hatte sie auch Angst vor ihm. Denn Steffen Braun habe immer ein Messer am Gürtel getragen und sie hatte Angst, dass er es im Rausch auch irgendwann mal nutzen würde.
Ja, und so war es dann auch im Dezember 22. Ja.
Naja, zunächst einmal hatte sie sich auf ein schönes Silvesterfest mit ihren Kindern gefreut, denn Steffen habe eigentlich Dienst im Krankenhaus gehabt. Doch plötzlich sei er zu Hause aufgekreuzt und habe Alkohol getrunken. Mhm. Und die Kinder waren dann alle sauer, dass er da war, weil sie befürchteten, dass es wieder zu Ärger kommen würde.
Das klingt doch alles nicht nach liebevollem Vater. Tut mir leid, also wenn die Kinder sauer sind, wenn der Vater nach Hause kommt.
Also, ja, da gebe ich dir absolut recht. Ja. Ich zitiere nur, gegen Mitternacht, als sie schon schlief, sei sie dann von ihrem ältesten Sohn Steven geweckt worden, der zitternd vor ihrem Bett stand. Er müsse sofort mit ihr etwas besprechen, sagte er. Sie sei dann mit ihm nach unten gegangen, habe Steffen in einer großen Blutlache im Wohnzimmer vorgefunden. Daneben habe Mike gestanden, der ebenfalls am ganzen Leib zitterte. Dann sagte sie, dass sie Steffen den Puls gefühlt hat, aber da war nichts mehr. Er hatte wohl auch ganz blaue Lippen und eine klaffende Wunde am Kopf. Und um den Hals hatte er ein Kabel, also diesen Kabelbinder.
Genau, aber ab jetzt macht sie sich mitstrafbar, weil sie die Leiche ja beseitigt.
Zuerst wollte sie angeblich die beiden Jungen schützen und die Polizei rufen und dann alles auf sich nehmen. Aber das wollten Steven und Mike nicht. Deshalb hätten die drei daraufhin beschlossen, den Leichnam zu beseitigen. Es war pure Verzweiflung, auch hier wieder ein O-Ton Julia L. Da liegt mein Steffen und da steht mein Sohn, der für seinen Tod wohl verantwortlich ist. Ich wusste nicht mehr, was richtig oder falsch ist.
Ja, und jetzt beseitigen sie die Leiche und verwischen die Spuren so gut es geht. Ja.
Apropos verwischen, da gibt es eine sehr detaillierte Angabe, wie sehr man versucht hat, alles zu verwischen. Im wahrsten Sinne des Wortes nämlich, denn die drei haben im Anschluss stundenlang die Wohnung gereinigt und geputzt. Dazu haben sie immer wieder mit frischem Wasser nachgeputzt, um möglichst alle Spuren zu verwischen.
Und in der Silvesternacht haben sie dann den geliebten Mann vergraben und haben noch ein paar Böller gezündet. Das klingt doch alles irgendwie seltsam, oder?
Ja, also am Silvesterabend hat Julia L. dann gemeinsam mit Steven und Mike den leblosen Körper in eine Plane gewickelt und aus dem Haus geschafft. Auch hier gibt es ein Zitat von Julia L. dazu.
Ja, lies vor, bitte.
Die Jungs fuhren in den Wald, um ein Loch auszuheben. Gemeinsam schleppten sie den leblosen Körper des Toten in den Wald. Er war sehr schwer. Wir mussten bestimmt 10-mal Pause machen, bis wir am Grab waren. Als die Leiche in den rund 70 Zentimeter tiefen Loch lag, gab es aber ein Problem. Das Loch war zu klein. Die Füße von Steffen ragten heraus. Da haben die Jungs Stein und Äste draufgelegt, damit man es nicht mehr sieht.
Wo Liebe oder vermeintliche Liebe doch manchmal hinfällt. Und dennoch weiß man in diesem Fall manchmal nicht, zu wem man welche Gefühle haben soll.
Ja, das trifft es letztendlich ganz gut. Julia L. betont aber, dass sie mit den Jungs vorher nicht abgemacht hatte, Steffen zu töten. Und die Tat selbst habe sie im Anschluss nur vertuscht, weil sie gedacht habe, dass sie sonst auch noch ihren Sohn verliert.
Ja, also die ganze Sache mit dem Altar im Garten und die WhatsApp-Nachricht.
Genau, all das. Ja. Ne?
Dann fehlt uns nur noch die Aussage des Dritten. Was sagt Steven?
Auch hier gibt's Parallelen, aber auch ein paar Abweichungen bei der Aussage. Seine Version unterscheidet sich in einigen Teilen von der von Mike und ähnelt mehr der seiner Mutter. Die Tat sei nämlich nicht geplant gewesen. Vielmehr soll Steffen seine Mutter zum wiederholten Mal beschimpft und beleidigt haben, obwohl Julia die Jungs daraufhin darum bat, keine Konfrontation mit dem aggressiven Steffen zu suchen, gingen er und sein Halbbruder nach unten, um Steffen klarzumachen, dass er sie so nicht behandeln kann.
Und das haben sie ihm dann nachdrücklich klar gemacht.
Laut Stevens Aussage soll Steffen Braun mit einem Messer in der Hand vor ihm gestanden haben. Und als er auf sie zukam, hätte er dann mit einem Baseballschläger auf Steffen eingeprügelt, während sein Halbbruder dann mit einem Schraubenschlüssel mehrfach auf den am Boden liegenden eingeschlagen und ihm anschließend mit einem Kabelbinder erwürgt habe.
Hier wird also etwas genauer gesagt, wer was getan hat.
Mhm.
Jeder der drei Angeklagten erzählt somit eine etwas eigene Version der Tatnacht. Mal ist es geplant, dann wieder nicht.
Yep. Ja. Und daher mussten wir auch so lange warten, bis alle Aussagen im Prozess vorgetragen wurden und man zu einem Urteil gekommen ist. Denn die zwei Jungs sind wegen gemeinschaftlichen Mordes, Julia L. wegen gemeinschaftlichen Totschlags und alle drei noch wegen Brandstiftung angeklagt. Also wegen des Fahrzeugs, was sie im Wald angezündet haben.
Aber Steven und Mike werden nach Jugendstrafrecht und Julia nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt.
Das stimmt, ja. Das ist ein großer Unterschied.
Ja. Dann kommen wir doch jetzt zum Urteil, auf das wir so lange warten mussten.
Werbung. Shaggy, im Januar ist es wieder soweit. Unsere traditionellen Live-Shows in Fulda stehen an. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe schon tierisch Lust drauf.
Ja, das geht mir nicht anders. Das ist für mich immer ein Highlight des Jahres. Das sehen unsere Fans zum Glück genauso, denn alle Shows sind bereits ausverkauft.
So wie bisher alle Live-Shows ausverkauft waren. Und jetzt kommen wieder, auch wie jedes Jahr, Dutzende Anfragen, ob es denn nicht doch noch irgendwo Karten gibt.
Gibt es nicht. Meist sind die Shows sogar schon ein halbes Jahr vorher ausverkauft. Aber es gibt tatsächlich eine Option, wie er noch an Karten rankommen kann.
So ist es, denn Weihnachten steht ja vor der Tür und unser Partner IBB, House of Engineering, hat sich nicht lumpen lassen und legt euch zum Fest 5x2 Karten unter den Baum. Na, ist das was?
Das ist sogar richtig gut, denn ihr könnt euch sogar aussuchen, an welchem der drei Tage ihr kommen wollt.
Das ist dann der 3., 4. oder 5. Januar 2025. Und los geht es an allen drei Tagen um 20 Uhr.
Alles, was ihr tun müsst, schreibt uns bei Instagram mit dem Hashtag IBB House of Engineering mit eurem Datumswunsch und an welchen der drei Tage ihr gerne zur Live-Show möchtet.
Ja, so einfach geht das. Ihr könnt uns auch natürlich bei Facebook schreiben, das ist auch in Ordnung. Schreibt uns eine Nachricht und sagt noch, welchen Tag ihr gerne besuchen müsst. So einfach ist das. Man darf ruhig noch erwähnen, dass das ein richtig cooler Zug unseres Partners IBB House of Engineering ist, denn sie stellen dazu ihre offiziellen Sponsorentickets zur Verfügung, damit 10 Hörerinnen und Hörer noch zu den Live-Shows kommen können.
Ja, finde ich richtig klasse. Das müssten sie ja nicht machen.
Müssen sie nicht machen? Machen sie aber. Es ist einfach ein schöner Zug zu Weihnachten, finde ich. Ne? Da nenne ich auch gerne nochmal den vollen Claim unseres Partners. IBB House of Engineering, wo traditionelle Ingenieurskunst auf Kreativität und Innovation trifft. Und jetzt machen sie auch noch Geschenke. Frohes Fest.
Wir drücken euch die Daumen und hoffen, dass wir euch dann im Januar vor Ort sehen werden. Viel Glück.
Werbung Ende.
Und nun kommen wir zum Urteil.
Am 27. August spricht das Landgericht Trier schließlich die Urteile. Und die lauten wie folgt. Julia L. wird schuldig gesprochen und muss für 2 Jahre und 4 Monate ins Gefängnis. Ihr leiblicher Sohn Steven wird zu 9 Jahren Gefängnis verurteilt, sein Halbbruder Mike zu 6 Jahren, da er vorher ja einsichtig war und hat auch bei den Ermittlungen geholfen. Beide werden wegen gemeinschaftlich geplanten Mordes verurteilt also.
Was ist eigentlich mit den 3 jüngeren Kindern? Die haben ihren Vater verloren, verlieren nun auch noch ihre Mutter dazu.
Ja, und ihren Halbbruder. Ja, ja. Da gab es im Prozess eine sehr interessante Aussage. Die 3 Kinder von Julia L. wollten nämlich keinen Kontakt mehr zu ihrer Mutter haben. Ach, ja. Erschütternd, aber irgendwie auch ein bisschen nachvollziehbar. Ja.
Und damit können wir auch diesen Fall abschließen. Und nicht nur diesen Fall, sondern auch die Akte Rheinland-Pfalz. Zeno, das war's mit dieser Staffel.
Ja.
Wir verabschieden uns, aber natürlich blicken wir mit einem Extra auf diese Staffel zurück. Schickt uns dazu bitte gerne Fragen und Meinungen zu diesem Fall oder auch zu unserem Podcast insgesamt. Und wir werden dann in unserem Extra gerne darauf eingehen.
Vorher gehen wir jetzt aber in unsere Weihnachtspause. Allerdings sehen wir uns ja schon kurz nach Weihnachten wieder. Dann stehen ja die besagten Live-Shows in Fulda an. Vom 3. bis 5. Januar sehen wir einige von euch auf diesen Live-Shows wieder. Dann wieder auch mit 2 Fällen, einer aus der Region Fulda, Osthessen und der Rhön und ein überregionaler Fall. Wir freuen uns sehr und wünschen euch jetzt schon mal eine hoffentlich friedliche Weihnachtszeit.
Und einen guten Rutsch ins Jahr 2025. Heute verabschieden sich bei euch Shaggy Schwarz
und Zeno Diegelmann.